Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es gibt ein Wort, das Sie sich merken sollten, solange diese Sendung dauert. Es klingt kompliziert, aber es ist wichtig, um zu verstehen, worum es geht. Das Wort, das Sie brauchen, heißt Kausalitätsnachweis. Um nachzuvollziehen, warum dieses Wort so wichtig ist, müssen wir diese Geschichte ganz vorne beginnen. Und diejenige, um die es geht, Kerstin Seifert ist ihr Name, soll am besten selbst erzählen.
Das ist ziemlich schwierig, darüber zu erzählen, weil ich es jahrelang überhaupt nicht erzählt habe. Was aber immer da war, war ein ganz schlechtes Gefühl.
Rostock, 6. März 1985. Einleitungsbericht zur operativen Personenkontrolle Maus. Am 1.9.1970 wurde Kerstin S. in die 2. Polytechnische Oberschule Rostock-Dirkow eingeschult. Sie wurde Mitglied der Pionierorganisation Ernst Thälmann und mit verschiedenen Funktionen im Gruppenrat betraut. 1975 verzog die Familie nach Rostock-Lichtenhagen. In der 8. Klasse wurde die S. Mitglied der FDJ. Die 10. Klasse beendete Kerstin S. 1980 mit dem Gesamtprädikat sehr gut.
Ich war immer eine sehr gute Schülerin und ich kann mich daran erinnern, dass ich nie Probleme hatte in der Schule, zumindest nicht, bis ich dann älter wurde. Was mir dann schon aufgefallen ist, so in der 9., 10. Klasse, dass sehr häufig Dinge verfolgt wurden oder kritisiert wurden von den Lehrern, wo man sagte, das sind westliche Verhaltensweisen oder amerikanische. Ich war mit 16 mit der Schule fertig und dann begann das eigentlich erst mit diesem Nachdenken, was ist das eigentlich hier, wo ich lebe? Mir fiel auf, dass andere freier waren. Ich war nicht so frei.
Kerstin kämpft. Anerkennung von DDR-Haftfolgeschäden. Ein Feature von Marius Elfering.
Es war nicht so, dass ich die DDR verlassen wollte. Es war mehr ein, da gibt es noch mehr, da gibt es noch was anderes und das Leben fühlt sich nicht frei an. Aber ich hatte noch nicht die Gewissheit, dass es wirklich ein Gefängnis ist.
Doch das ändert sich.
Es gab nicht viele Orte, wo wir hingehen konnten. Also meistens gab es nur ein, zwei, drei Möglichkeiten überhaupt. In ganz Rostock und im Interhotel Neptun, da gab es eine Kellerdisco.
In dieser Disco wird Kerstin einen jungen Mann aus dem Westen kennenlernen.
Und ich habe gerne getanzt und dann sind wir runtergegangen und dann habe ich den kennengelernt. So ganz normal. Ich fand ihn halt sehr cool. Der hatte eine Lederjacke an, war so Anfang 20. Ja, der hat mich schon sehr fasziniert.
Rostock, 6. März 1985. Maßnahmenplan zur operativen Personenkontrolle Maus. Es wird vorgeschlagen, in der OPK Maus Seifert Kerstin operativ zu bearbeiten. Ausgehend vom gegenwärtigen Aufklärungsstand zur Person.
Es war nicht so einfach mit dem Kontakt. Es ging nur per Brief. Und er ist dann auch eingereist ein paar Mal. Wir haben uns dann getroffen bei meiner Freundin in der Wohnung. Der hat mich mit Literatur versorgt, die auf dem Index stand. Also ich habe zum Beispiel George Orwell gelesen, 1984. Hat mich unglaublich beeindruckt. Ich habe auch 1984 meinen Ausreiseantrag gestellt.
Schreiben von Kerstin Seifert. Rostock, den 20. April 1985.
Bereits am 20.11.1984 sandte ich Ihnen meinen Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR und Übersiedlung in die BRD, dessen Bearbeitung am 13.12.1984 von einem Ihrer Mitarbeiter, der übrigens trotz meiner Bitte nicht gewillt war, sich namentlich vorzustellen, mit Ausflüchten seinerseits abgelehnt wurde. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass es mein erklärter Wille ist, mit meinem Partner in dem Land unserer Wahl unser Privatleben zu gestalten. Ich berufe mich dabei auf die von der Deutschen Demokratischen Republik in Helsinki und Madrid anerkannte Deklaration der Menschenrechte.
Mein Name ist Evelyn Zupke. Ich bin seit dem 17. Juni 2021 die erste Opferbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag. Menschen, die sich mit verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden durch die Repression in der SED-Diktatur heute noch herumschlagen müssen und darunter leiden und in ihrem Alltag beeinträchtigt sind, mit diesen Menschen, denke ich, habe ich seit Anbeginn meiner Amtszeit zu tun.
Das, wovon Evelyn Zupke hier spricht, nimmt bei Kerstin Seifert im Jahr 1985 so richtig seinen Lauf. Alles, was ab diesem Zeitpunkt passiert, wird Spuren bei Kerstin Seifert und in ihrem Leben hinterlassen. Gesundheitliche Spuren, davon ist sie überzeugt. Davon sind ihre behandelnden Ärzte überzeugt. Und mit diesen Erfahrungen ist sie nicht alleine. Aber erstmal, wie geht es weiter im Leben der Kerstin Seifert?
Ich hatte eine Postkarte im Briefkasten. Die war so grau. Und die kam von der Polizei, also Volkspolizei. Und da stand ein Termin drauf und ich sollte mich einfinden. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich war extrem verunsichert und dann kam ich dahin. Bin da ganz alleine hingegangen. Also ich habe das auch nicht meinen Eltern erzählt.
Rostock, 6. Juni 1985. Einleitungsbericht zum operativen Vorgang Maus. Die S nimmt eine zunehmend feindlich-negative Haltung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR ein. Sie besitzt Kontakte zu Übersiedlungsersuchenden in der Stadt Rostock und möglicherweise in der Hauptstadt der DDR, Berlin. Zu der hartnäckigen Verfolgung der eigenen Übersiedlungsabsicht begeht die Verdächtige Handlungen im Sinne des Paragraphen 219 StGB mit dem Ziel, ihr Übersiedlungsersuchen durchzusetzen. Die Tauglichkeit zur Herbeiführung einer Interessenschädigung der DDR ist gegeben.
Und da saß mir dann plötzlich jemand von der Staatssicherheit gegenüber. Furchtbar unangenehmer Mensch. Und der hatte sowas Schmieriges, aber auch irgendwie Macht. Und er hat dann direkt gleich mir erzählt, dass man wüsste, dass ich einen Freund im Westen habe.
Rostock, 22. Juli 1985. Konzeption zur Gesprächsführung mit Seifert Kerstin. Es ist zu bemerken, dass die S aggressiv reagieren kann, da sie sich stets auf die Menschenrechte und deren internationale Deklaration beruft, ohne jedoch inhaltlich tiefergehende Kenntnisse zu besitzen.
Natürlich bin ich dadurch nochmal richtig in den Fokus geraten. Jetzt war ich nicht nur eventuell Republikflüchtling, sondern jetzt war ich auch noch massiv renitent oder es bestand die Gefahr, dass ich irgendwie öffentlich protestiere.
Rostock, 10. Juli 1985. Maßnahme zur Vorbereitung der konspirativen Wohnungsdurchsuchung bei der Verdächtigen Kerstin S. Welche Gewohnheiten bestehen bezüglich des Hundes Flash bei Abwesenheit? Wie ist konkret die Garantie zu schaffen, dass der Hund sich nicht in der Wohnung befindet?
Ich glaube, es war ein unbändiger Wunsch nach Befreiung, nach Entfliehen aus der Enge und auch nach irgendeiner Welt, die nicht nur aus Regeln, Druck, Normen und auch dieser permanenten Überwachung besteht. Im Grunde hat mich das alles noch mehr davon überzeugt, dass es richtig ist zu gehen.
Im August 1985 klingelt es an Kerstin Seiferts Wohnungstür. Mehrere Männer stehen davor.
Kommen Sie bitte mit zur Klärung eines Sachverhalts. Meine erste Reaktion war, nein, mache ich nicht. Dann habe ich versucht, die Tür zuzumachen. Dann hat einer seinen Fuß reingestellt und die sind mehr oder weniger gewaltsam in die Wohnung eingebrochen. Und von da an war ich im Grunde keine Sekunde mehr alleine.
Rostock, den 1. August 1985. Leibesvisitations- und Sicherstellungsprotokoll. Der Beschuldigten Seifert Kerstin wurden bei ihrer Aufnahme in die Haftanstalt folgende Dokumente und Papiere abgenommen. Erstens, ein vorläufiger Personalausweis für Bürger der DDR. Zweitens, ein Zettel mit verschiedenen Notizen. Drittens ein Aufkleber Planet. Viertens ein Schlüsselbund mit vier Schlüsseln. Fünftens ein Gasfeuerzeug rot. Sechstens ein Füllfederhalter.
Und ich fand mich wieder in einem Vernehmungsraum mit immer wieder wechselnden Verhörmenschen, Verhörern. Keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Also es waren nur Männer, die wechselten sich ab und stellten viele Fragen. Was hatten sie geplant? Wo wollten sie hin? Ihre Freundin sitzt nebenan, die hat uns schon alles erzählt.
Effektenaufstellung. Erstens ein Pullover gestrickt. Zweitens ein T-Shirt dunkel. Drittens eine Hose rot. Viertens ein Gürtel schwarz. Fünftens ein Netzhemd schwarz. Sechstens ein Slip. Siebtens ein paar Stoffschuhe schwarz-gelb. Achtens eine Handtasche braun.
Also was die mir am ersten Tag gesagt haben, und das ist auch so eingebrannt, wie eingebrannt in meine Erinnerung, die haben gesagt, hier haben wir zwei Akten. Die eine Akte, die werden sie in den nächsten Wochen und Monaten füllen mit ihren eigenen Vergehen und Verbrechen. Und die andere Akte, die werden sie füllen mit Berichten über ihre Freunde. Das war für mich so schlimm.
Wertsachenaufstellung. Erstens ein Ring, weißes Metall, ungestempelt. Zweitens ein Ring, weißes Metall, Stempel nicht leserlich, Schlangenimitation.
Ich habe in der U-Haft so trockene Haut gehabt, dass alles juckte und rot war und ich mich immer gekratzt habe, weil wir keine Pflegeprodukte bekamen. Und was ich nicht vergessen werde, ist, als ich keine Creme hatte und auch die anderen nicht, dass wir die Margarine genommen haben. Ich werde das nie vergessen. Ich habe mich mit Margarine eingeschmiert, um zumindest dieses Hautjucken und diese ausgetrocknete Haut irgendwie loszuwerden. Ich kann auch heute keine Margarine essen. Bis heute nicht. Ich war insgesamt 4 Monate in der U-Haft. Und ich weiß, dass ich zwischendrin zum Arzt gegangen bin, weil ich offensichtlich sehr unruhig war. Das äußerte sich in Bauchkrämpfen, also starke Schmerzen im Bauch, Herzschmerzen und Schweißausbrüche. Also ich hatte wahrscheinlich Panikattacken.
Rostock, den 17. November 1985. Benachrichtigung in der Strafsache Kerstin Seifert. Die Angeklagte wird wegen mehrfacher ungesetzlicher Verbindungsaufnahme zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt.
Hohenleuben, den 29.11.85. Liebe Mutti, endlich kann ich dir schreiben, nachdem ich in Thüringen gelandet bin. Es sind eine ganze Menge neue und ungewohnte Eindrücke hier auf mich eingestürzt und ich bin auch noch nicht in der Lage, über alles zu schreiben. Jedenfalls kann ich nur hoffen, dass alles so schnell wie möglich geht. Das heißt, die Zeit schnell vergeht. Wenn du willst, kannst du ja schon ein paar Sachen besorgen und weglegen. Zum Beispiel könntest du mir Summa Vit Forte Dragés schicken. Aber eins müsstest du mir sofort schicken, die braunen Lederstiefel. Möglichst mit einer warmen Einlegesohle. Außerdem eine dicke warme Strumpfhose. Ich kann es manchmal noch nicht fassen und alles kommt mir wie ein schlechter Traum vor. Der vergeht, sobald ich die Augen aufschlage. Hier liegt hoher Schnee. Bei euch auch? Die Adventszeit beginnt und man wird nachdenklich. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute und hoffe, wir überstehen beide diese Zeit ohne Schaden. Es grüßt dich ganz lieb. Deine Tochter Kerstin.
Die Arbeit für mich fand statt in einer sehr großen Halle mit vielen Nähmaschinen. Ich habe keine Zahl im Kopf, aber die war riesig. Die war sehr laut. Und meine Arbeit bestand darin, Taschentücher zu säumen. Also ich war Taschentuchnäherin. Da musste ich in einer Schicht... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir überhaupt eine Pause hatten. Musste ich 1000 Taschentücher nähen.
Das war für mich schwer zu schaffen, schwierig. Ich kann mich erinnern, dass ich unter extremem Druck immer stand, diese Norm zu schaffen. Und ich habe die Arbeit als sehr anstrengend und auch sehr erschöpfend gesehen, auch gefühlt. Weil wir haben im Drei-Schicht-System gearbeitet. Das heißt, wir hatten ja auch permanent diesen Wechsel von den verschiedenen Nachtschichten, Früh- und Spätschichten und damit auch ständig diese Umstellung von den Schlafzeiten. Schlaf war sowieso schwierig, weil 16 Frauen in einer Zelle, das kann man sich vorstellen, das ist schwierig, da ruhig zu schlafen.
In den Haftakten steht natürlich nicht, wie man einen Menschen behandelt hat. Da steht nichts von psychischer Folter oder von Garschlägen oder von der Haftzwangsarbeit.
Ich habe dann diese Ängste überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen und habe dann vermutlich Panikattacken bekommen. Beim Arbeiten vor allen Dingen, unter diesem Druck, unter diesem Lärm und dieser Atmosphäre. Und bin dann umgefallen. Das heißt, ich habe so Anfälle bekommen, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich würde keine Luft mehr bekommen. Mir hat so die Luft zum Atmen gefehlt und dann habe ich besonders viel geatmet. Das heißt, ich habe dann wahrscheinlich hyperventiliert und irgendwann haben mir halt die Beine versagt und der Rest der Gliedmaßen und der Kopf auch. Das kam häufiger vor und das hat dann auch dazu geführt, ja, dass andere das auch wahrgenommen haben. Also es gab da eine junge Frau, die hat es nicht mehr ausgehalten. Die hat dann wirklich rebelliert, hat die Arbeit niedergelegt und die ist dann weggekommen. Für bestimmt 2 Wochen war sie nicht mehr da. Die wurde weggesperrt und danach war die aber nicht mehr dieselbe. Also sie hat nie mehr rebelliert.
Auszug aus der Einschätzung der Strafvollzugseinrichtung Hohenleuben vom 4. Dezember 1985. Seifert Kerstin. Ihre politische Grundhaltung ist ungefestigt. Sie tritt teilweise überheblich und arrogant auf, hat Antrag auf Übersiedlung gestellt und lehnt Wiedereingliederung in der DDR strikt ab.
Was tatsächlich passierte, ist, dass immer wieder Frauen verschwanden. Man munkelte darüber, man sprach auch darüber, dass die auf Transport in den Westen gehen. Sicher war das nicht, aber zumindest die Möglichkeit, dass die freigekauft wurden, die bestand. Und irgendwann im Mai wurde ich geweckt, während des Schlafens, und sagte eine Befehlsstimme: Sachen packen, mitkommen.
Gießen, 24.05.1986. 0.35 Uhr. Meine liebe Mutti, heute sollst du endlich wieder Post von mir bekommen. Ich bin frei. Und unwahrscheinlich erstaunt über dieses Wunder, an das ich eigentlich nie richtig glauben konnte. Auch habe ich diese 10 Monate nicht völlig ohne Schäden überstanden. Gehe dann erst einmal nach erster Routineuntersuchung zum Kardiologen in NRW.
Rostock, 29. Mai 1986. Durchführung zentraler Maßnahmen zur Übersiedlung von Strafgefangenen. Nach erfolgter Abstimmung mit ihrer Diensteinheit wurden nachfolgend aufgeführte Strafgefangene am 21.05.1986 aus der Strafhaft in die BRD entlassen. Gleichzeitig erfolgte die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR.
23 Jahre lang lebt Kerstin Seifert nach ihrer Haft ein nach außen hin bürgerliches Leben. Über ihre Geschichte spricht sie kaum. Doch gut geht es ihr nicht. Panikattacken, Ängste, depressive Phasen. Sie leidet gesundheitlich. 2009 sucht sie sich Hilfe.
Und dann kam ich in eine so schlimme Krise, dass ich gar nicht mehr rauskam und dass ich mir Hilfe holen musste.
Wir haben das Problem, dass die Erfahrungen oft, nun sind wir schon mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, oft Jahre und jetzt sowieso Jahrzehnte zurückliegen.
Ich war das erste Mal 1,5 Jahre am Stück in der Klinik. Nicht stationär, nur teilstationär. Was bedeutete, ich habe irgendwie versucht, für meine Kinder da zu sein. Habe die dann morgens in den Kindergarten gebracht. Bin danach in die Klinik gefahren und am Nachmittag bin ich wieder nach Hause gefahren, um für meine Kinder da zu sein. Also ich habe irgendwie so einen Spagat versucht, da zu sein, aber trotzdem was zu tun.
diese Verantwortung wahrzunehmen. Als ich das erste Mal in die Klinik gegangen bin, ich bin nie wieder ins Erwerbsleben zurückgegangen. Ich habe zu Anfang immer gedacht, oh, es wird irgendwann wieder besser. Aber irgendwann war klar, nee, so richtig gut wird es nicht mehr. Ich habe 2010 noch in der Klinik einen Antrag auf Anerkennung von Haftfolgeschäden gestellt.
Bescheid vom 10. Juli 2013. Sehr geehrte Frau Seifert, die von Ihnen beantragte Versorgung nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz wird versagt.
Im Fazit kann man sagen, die breite Anzahl der Menschen, die einen Antrag auf verfolgungsbedingte Gesundheitsschäden stellt, scheitert mit diesen Anträgen. Und viele stellen diese Anträge erst gar nicht, weil sie abgeschreckt sind, weil die Menschen sind ja auch untereinander vernetzt.
Als ich diesen Antrag gestellt habe, da war mir überhaupt nicht klar, was da auf mich zukommt. Es war mir nicht klar. Es war mir auch nicht klar, welche Kraft man dafür braucht.
Also zunächst berichten Sie davon, dass es sehr lange dauert. Sie berichten davon, dass Sie sich von den Ämtern, sprich Versorgungsämtern oder auch vor den Sozialgerichten, je nachdem, wie Sie Ihren Weg dann beschreiten, nicht ernst genommen fühlen, nicht für voll genommen fühlen. Also dass Sie für unglaubwürdig befunden werden, was Sie besonders schmerzt und dass Sie oft sich sehr ohnmächtig in dieser Situation wiederfinden und dass das viele Menschen auch retraumatisiert, weil genau diese Ohnmacht kennen sie aus der Zeit, in der sie in der DDR gelebt haben und in der sie die Repressionen erlebt haben.
Ich fühlte mich total unverstanden. Ich war aber auch nicht in der Lage, mich zu wehren. Sondern ich habe, wenn möglich, alles vermieden, was mit diesem Antrag zu tun hatte. Zum Beispiel wollte mein Verfahrensgegner, bei dem ich den Antrag ja gestellt hatte, wollte von mir damals schon eine Aufstellung der ganzen schädigenden Ereignisse. Ich war überhaupt nicht in der Lage, weder dahin zu gucken, noch es zu erzählen oder aufzuschreiben. Es war 2010 und auch 2011 und 2000, das war einfach nicht möglich. Allein schon der Gedanke daran, dahin zu gehen, hat in mir schlimmste Panikattacken ausgelöst. Es sind manchmal Gerüche, es sind Geräusche, es sind Stimmen, bestimmte Personen in ihrem Auftreten, die mich an irgendwas erinnern, was mir Angst macht. Bei den Geräuschen ist es zum Beispiel Klingel oder Schlüssel. Was mir Angst macht, ist auch Dunkelheit, ist Alleinsein. Der Umgang mit anderen Menschen war teilweise sehr schwierig. Das können Menschen in Uniform sein, das können Polizeiautos sein. Das ist mir ganz oft passiert. Ich fahre im Auto und nehme aus dem Blickwinkel nur wahr, da ist Polizei. Da kriege ich sofort, ich habe Angst. Ich habe nichts verbrochen, aber ich fühle mich so.
Aus einem Entlassungsbericht nach einem Klinikaufenthalt. Psychischer Befund. Es werden Symptome einer chronifizierten posttraumatischen Belastungsstörung beschrieben, die in Zusammenhang stehen zu politischer Verfolgung und Haft in der ehemaligen DDR.
Derzeit haben wir die Situation, dass eben bei einer Anerkennung eines verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden Voraussetzung ist, dass die Kausalität nachgewiesen wird. Die Voraussetzung zum Nachweis der Kausalität zwischen Repression und verfolgungsbedingter Gesundheitsschädigung ist die Rehabilitierung, entweder die strafrechtliche, die verwaltungsrechtliche oder die berufliche Rehabilitierung. Das ist Stufe 1. Damit habe ich den Beweis erbracht, mir ist Unrecht geschehen. Von da aus gedacht, kann man dann in der zweiten Stufe die Gesundheitsschädigung anerkennen lassen. Und hier haben wir eben das Problem, dass der Mensch selber die Kausalität nachweisen muss oder sie nachgewiesen werden muss über die Akten, über die Erzählung.
Aus einem Widerrufsbescheid 2016. Sehr geehrte Frau Seifert, Ihren Widerspruch gegen den Bescheid weise ich zurück. Bei Krankheiten, die auf seelischen Einwirkungen beruhen, bestehen regelmäßig erhebliche Schwierigkeiten, den entscheidenden Vorgang, also das die Entschädigungspflicht auslösende Ereignis, als die wesentliche medizinische Ursache festzustellen.
Kerstin Seifert klagt vor dem Sozialgericht. Das Verfahren läuft heute noch. Zweimal wurde sie bisher im Rahmen einer möglichen Anerkennung von gesundheitlichen Folgeschäden begutachtet.
Ja, bei den Gutachtern und auch bei den Situationen, in denen diese Gutachten stattfinden, fehlt es ganz deutlich an Sensibilität für das Gegenüber. Denn ein traumatisierter Mensch, gerade in diesem Kontext, wo wir über Haft sprechen, kann man sich vorstellen, kleine Räume, enge Räume, dunkle Räume. Und da muss man natürlich sehr traumasensibel auf dies Gegenüber eingehen. Das passiert ganz oft nicht. Und dass auch nicht genügend gearbeitet wird mit Pausen, dass fordernde Ansprachen getätigt werden und dass sozusagen wie so eine Verhör- oder Anklagesituation oft entsteht oder sie so empfunden wird.
Aus einem zu Kerstin Seifert angefertigten Gutachten. Anfänglich zeigte Frau Seifert bei der Erstellung der biografischen Anamnese nur eine eingeschränkte Kooperativität. Frau Seifert stellte sich in der Klinik vor, zu der sie ein Bekannter gefahren hatte. Frau Seifert war modisch gekleidet, mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer Bluse. Bei der Untersuchung zeigte sie sich emotional sichtlich aufgewühlt und bewegt, brach in Weinen aus und zeigte insgesamt eine deutliche Abwehr in Bezug auf eine ausführlichere Exploration, wobei teilweise der Eindruck einer bewussten Informationsfilterung bestand.
Oft wurde mir auch berichtet, dass Menschen, gerade die schwer psychisch traumatisiert sind, sich ja auch abspalten in der Situation der Befragung und gar nicht adäquat berichten können. Sind sie gar nicht in der Lage dazu? Dadurch entsteht auch bei Gutachtern oft der Eindruck, so schlimm war es ja gar nicht, redet doch hier ganz normal vor mir. Er bricht doch gar nicht zusammen. Sie fällt doch gar nicht auf den Fußboden und schreit und weint. Das ist doch kein traumatisierter Mensch.
Aus einem zu Kerstin Seifert angefertigten Gutachten. Hierbei machte Frau Seifert psychische Schädigungsfolgen einer widerrechtlichen Inhaftierung in der DDR geltend, während sich in der Aktenlage Hinweise auf vielfältige weitere Probleme wie Finanzsorgen, Ehe- und Berufssituation fanden. Auch war es Frau Seifert wiederum über 2 Jahrzehnte möglich, ohne weitere Auffälligkeiten zu leben und beruflich tätig zu sein, während die bei ihr vorliegenden psychischen Beschwerden erst mit Scheitern ihres Lebenswegs einzusetzen schienen.
Da kommen Sachen wie, ich habe Kontoauszüge von ihrem Konto bei der Sparkasse. Sie haben da mal eine Flugreise gebucht. Wo waren Sie denn da? Oder ich habe gesehen, Sie haben im Internet ein Interview gegeben. Sie machen was für alleinerziehende Frauen vor Ort. Wie soll ich das denn dem Richter erklären, dass Sie sowas auf die Beine stellen können? Ja, da bin ich erstmal baff. Weil das heißt, alle Bemühungen, meine Bemühungen zu überleben, einen Sinn zu finden, mich mit anderen Menschen wieder zu verbinden, sind Ausdruck dafür, wenn man es so sehen will, dass ich gar nicht krank bin. Da frage ich mich doch, was hätte ich denn stattdessen tun dürfen? Was hätte ich denn in den 14 Jahren jetzt tun sollen? Keine Therapie machen, nicht an mir arbeiten, vielleicht nur noch in der Klinik sein? Ich weiß es nicht.
Aus einem zu Kerstin Seifert angefertigten Gutachten. Die weiterhin von Frau Seifert beklagten Symptome sind nicht auf die politische Haft zurückzuführen. Die diagnostizierte komplexe posttraumatische Belastungsstörung kann gutachterlich nicht bestätigt werden.
Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie diese Menschen, die ja damals schon so viel erdulden und erleiden müssen, heute wieder so eine Tortur durchmachen müssen und so schwere Wege gehen und dass ihnen dadurch nicht geholfen wird und dass es ihnen eigentlich immer schlechter geht und dass sie am Ende der Verfahren kränker sind als vorher.
Ärztliches Attest aus dem Jahr 2020. Diagnostisch liegt eine komplexe Traumafolgestörung vor. Ohne Zweifel wurden diese tiefen Verunsicherungen innerhalb der Persönlichkeitsstruktur dadurch angelegt, dass Frau Seifert in jungen Jahren mit den Repressalien des damaligen DDR-Regimes unmittelbar und persönlich konfrontiert wurde. Nicht nur die ihr damals zugemuteten Haftbedingungen, sondern auch die Überwachungsmethoden seitens des DDR-Systems haben dem in Entwicklung befindlichen psychischen System der Patientin stark zugesetzt.
Es ist ja auch absurd, wie es jetzt passiert, dass Gutachter dann monatelang erstellte ärztliche Diagnosen einfach wieder vom Tisch wischen und sagen, das stimmt alles nicht, April, April. Wir brauchen dringend einen anderen gesetzlichen Rahmen bei der Bewilligung und Anerkennung der Verfolgungsbe- bedingten Gesundheitsschäden. Man muss ja nochmal zurückgehen auf die sonstigen Rehabilitierungsgesetze. Es wurden mit dem strafrechtlichen, beruflichen, verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz wurden völlig neue Instrumentarien geschaffen für die Gruppe der Opfer der SED-Diktatur. Bei den Gesundheitsschäden allerdings, da hat man versucht, im normalen Beschädigtenrecht oder in Beschädigtenversorgung zu bleiben. Und damit ist eben verknüpft, dass dem spezifischen Diktaturhintergrund nicht Rechnung getragen wird.
Offensichtlich haben wir ein gesellschaftliches Problem damit, Unrecht in der DDR anzuerkennen, weil es an unseren Geldbeutel geht. Es ist einfach zu sagen, alles, was da drüben passiert ist in der DDR, das geht mich nichts an. Das war deren Sache. Naja, so viel haben die ja nicht falsch gemacht. Und es kann nicht schlimm gewesen sein, weil damit würde man sich einer Verantwortung stellen müssen. Und diese Verantwortung, die haben wir alle, die ist gesamtdeutsch. Es ist nicht meine Schuld, dass wir den Zweiten Weltkrieg hatten, dass danach Deutschland geteilt wurde, dass ich zufälligerweise in dem östlichen Teil von Deutschland aufgewachsen bin und dass ich das Gefühl und das Bedürfnis nach Freiheit und nach Entfaltung hatte.
Und deswegen schlage ich der Politik ein Modell vor, was diese Kausalitätsprüfung überflüssig macht. Das heißt, ich orientiere mich da an dem Soldatenversorgungsgesetz. Ich weiß, es ist ein anderes Gesetz. Ich weiß, Soldaten sind keine politischen Opfer und umgekehrt. Trotzdem, der Mechanismus ist so, ich nenne es immer das Katalogmodell. Auf der einen Seite haben wir übertragen auf die Gruppe der SED-Opfer, haben wir die Repressionserfahrung, Haft, Jugendwerkhof, Zersetzung, Zwangsaussiedlung beispielsweise. Auf der anderen Seite haben wir Angststörungen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung, die körperlichen Erkrankungen dürfen wir auch nicht vergessen, gerade auch verursacht durch die Haftzwangsarbeit. Also auf der einen Seite haben wir den Schaden, auf der anderen Seite die Krankheit. Und dann soll man davon ausgehen, dass das eine vom anderen kommt und dass man das ohne Gutachter, ohne weitere Prüfung, ohne dass der Mensch sich stundenlang Befragungen unterziehen muss, dass das dann gelingen könnte und der Gesundheitsschaden anerkannt wird.
Die Folgen sehen so aus: Ich kann nicht mehr arbeiten, obwohl ich sehr gerne gearbeitet habe. Es tut mir immer noch weh. Es tut mir weh, nicht aus eigener Kraft für mich und meine Kinder sorgen zu können. Ich weiß, dass es nicht daran liegt, dass ich nicht will, sondern es liegt daran, dass ich einfach 24/7 damit beschäftigt bin, zurechtzukommen mit den Einschränkungen. Ich bin jetzt 60. Vermutlich werde ich in diesem Leben nicht mehr arbeiten können. Das heißt, ich gehe direkt jetzt schon mit 60 in die Altersarmut. Das fühlt sich nicht gut an, weil da fehlt sowas wie Hoffnung.
Und jetzt sind wir in der Phase, wo der angekündigte, lang angekündigte Referentenentwurf vorgelegt werden wird für die Überarbeitung der sogenannten Unrechtsbereinigungsgesetze. Und ich hoffe, dass ein Modell zur Verbesserung bei der Anerkennung dort enthalten sein wird. Und wenn nicht, dann müssen wir an der Stelle weiterkämpfen. Es ist ja noch kein Gesetz, wenn der Gesetzentwurf rauskommt.
Die Gespräche für dieses Feature zogen sich über mehr als ein Jahr hinweg. Maximal 1,5 Stunden pro Termin. Eine Vertrauensperson von Kerstin Seifert war bei jedem der Gespräche dabei. Alle 15 bis 20 Minuten eine Pause. Fenster auf, Luft schnappen, zur Ruhe kommen, weitersprechen. Seit ihrer Antragstellung auf Anerkennung der gesundheitlichen Folgeschäden sind mittlerweile 14 Jahre vergangen. Ein Ende des Verfahrens ist bisher nicht in Sicht.
In diesen 14 Jahren gab es nicht nur einmal eine Situation, in der ich aufgeben wollte. Es gab immer wieder Phasen, besonders nach diesen Begutachtungen, die mich häufig richtig krank gemacht haben. Also ich bin bei der letzten, bei der am jüngsten zurückliegenden Begutachtung, bin ich nur aus der Klinik heraus zur Begutachtung und dann auch direkt wieder in die Klinik rein, weil ich hätte es anders nicht geschafft. In diesen 14 Jahren passiert etwas sehr Unglückliches, nämlich ich kann nicht abschließen, ich kann nicht heilen.
Kerstin kämpft. Anerkennung von DDR-Haftfolgeschäden. Ein Feature von Marius Elfering. Es sprachen Friederike Wigger, Rosario Bona und der Autor. Ton Alexander Brennecke. Regie Clarisse Cosset. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.